Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
10. Oktober 1981. Wir sind in Bonn im Hofgarten. 300.000 Menschen sind zusammengekommen, um dort zu demonstrieren. Eine Riesenmenge Menschen, fast so viele wie in Bonn insgesamt leben. Und sie alle sind gekommen, weil sie sich Sorgen machen um den Frieden.
Ich finde, im Moment war der Weltfrieden noch nie so bedroht wie augenblicklich, ne?
Ja, dass dieser Rüstungswahnsinn mal aufhören. Vor allen Dingen erstmal, dass sich die Politiker ernsthaft bemühen, da Lösungen zu finden.
Etwa zwei Jahre später, 22. Oktober 1983, da waren es noch mehr Menschen. Da waren es etwa eine halbe Million Demonstranten in Bonn. Am selben Tag kamen zeitgleich übrigens in Hamburg etwa 400.000 Menschen zusammen. Und all diese Menschen demonstrierten gegen dieselbe Sache. Denselben Beschluss, muss man eigentlich sagen. Gegen den NATO-Doppelbeschluss. Was war das und warum wollten den so viele Menschen nicht? Das wollen wir besprechen in dieser Folge von Eine Stunde History. Und wir starten heute mit einem Zeitzeugen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Ja, das bist nämlich du, lieber Matthias. Hallo.
Ja, moin, moin. Ich war tatsächlich dabei. Ja, es war sehr schön. War eine schöne Veranstaltung.
Warst du bei beiden Demos dabei?
Nee, ich war bei der zweiten, bei der ganz großen dabei.
Darüber sprechen wir gleich natürlich noch ausführlich, aber lass uns mal eben auf diese Zeit gucken, in der der Beschluss gefasst wurde. Eigentlich ist das ja erstaunlich, weil doch die 1970er Jahre für die Verständigung und Abrüstung standen. Wie kam es denn zu diesem Beschluss?
Naja, ich fange jetzt mal 1968 an. Da schlossen die Vereinigten Staaten und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, die UdSSR, einen Atomwaffensperrvertrag. Beide Seiten verpflichteten sich darin, Atomwaffen abzubauen. Ausgenommen davon waren atomare Kurz- und Mittelstreckenraketen. Das waren Atomwaffen mit einer maximalen Reichweite von 5000 Kilometern. Also Waffen, die von der Sowjetunion jeden Punkt Westeuropas treffen konnten und natürlich auch umgekehrt. In diesem Bereich gab es unvermindertes Wettrüsten, das sogenannte SALT-1-Abkommen, das war gescheitert. Nun musste also SALT-2 die Begrenzung der Mittelstreckenraketen irgendwie herbringen.
Und war das denn dann der Startschuss zu neuem Wettrüsten?
Naja, also die Sowjetunion wollte ja dieses STAR-2-Abkommen. Es kamen die sogenannten SS-20-Raketen hervor. Die waren sehr schwer auszuschalten, weil sie auf mobilen Abschussrampen montiert waren. Und sie waren mit mehrfach Sprengköpfen ausgestattet. Das wurde im Westen als Bedrohung aufgefasst. Die UdSSR wiederum, die verwies auf britische und französische Atomwaffen. Und den ersten Hinweis auf dieses sogenannte strategische Ungleichgewicht, den gab es am 28. Oktober 1976 durch den damaligen westdeutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der sagte nämlich, die Mittelstreckenraketen müssen in die Abrüstung einbezogen werden, weil ansonsten sei der Westen erpressbar.
Aber es gab im Westen doch die Atomraketen der USA. War das denn nicht genug an Abschreckung?
Naja, also von der Sprengkraft und von der Menge her betrachtet war das sicher so, aber es gab im Westen Zweifel. Achtung, ob die USA auf einen sowjetischen Angriff tatsächlich mit interkontinentalen Atomwaffen reagieren würde. Das hätte ja eine Kettenreaktion ausgelöst, weil Atomraketen mit Atomraketen beantwortet worden wären und die USA selbst von einer möglichen Zerstörung betroffen wäre. Man sieht also, die Zweifel am amerikanischen Engagement in Europa, die sind nicht neu. Damals wurde das in Teilen der US-amerikanischen Politik genauso gesehen, zumal die USA nur über Interkontinentalraketen mit der UdSSR verhandeln wollte, die sie selbst bedrohten.
Wir haben ja eben schon gehört, dass es am Anfang der 80er Jahre Massendemonstrationen dagegen gab. Aber wie wurde denn das ganze Thema am Anfang, also in den 70ern, in der Öffentlichkeit diskutiert?
Naja, erstmal ganz wenig, weil es wurde auch nur nach und nach öffentlich. Da wurden dann Arbeitsgruppen gebildet, über deren Tätigkeit relativ wenig bekannt war. In der deutschen Öffentlichkeit war die Friedensbewegung aktiv nach 1977. Da wurde nämlich die US-Neutronenbombe entwickelt. Das war sogenannte taktische Kernwaffe mit geringer Reichweite, aber starker Neutronenstrahlung. Und das war besonders perfide, weil nämlich alle Menschen tot sind, Material aber relativ unbeschädigt, aber schwer verstrahlt übrig bleibt. Das empörte die Friedensbewegung. Es gab einen großen Zulauf. Und mit dem NATO-Doppelbeschluss nach 1979 wurde der Protest immer massiver gegen die Stationierung von Pershing II und Cruise Missile. Das wurde dann eine Massenbewegung und am 12. Dezember 1979 wurde dieser Beschluss ja gefasst. Und am 25.12., also ganz kurz danach, marschierten sowjetische Truppen in Afghanistan ein. Und damit war die Entspannungs- und Abrüstungspolitik endgültig vorbei.
Also viele Menschen in Westdeutschland waren empört. Die Angst vor einem Atomkrieg war groß und sie nahm auch nach dem Doppelbeschluss im Jahr 1979 immer weiter zu. Sandra Döther berichtet über den Aufruhr damals in Westdeutschland und in der Partei von Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Der Hofgarten ist voll, liebe Leute, in der Poppelsdorfer Allee, und drückt bitte nicht weiter.
Der Hofgarten in Bonn, eine große Wiese, vollgestopft mit Menschen, direkt am Kurfürstlichen Schloss, dem Hauptgebäude der Uni. Es ist kalt und nass. Es ist der 10. Oktober 1981.
Überall Rüsten und Krieg und sonst dergleiche.
Ja, ich hoffe, dass irgendwie wir was auslösen können für den Frieden und gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss.
Ich finde, im Moment war der Weltfrieden noch nie so bedroht wie augenblicklich. Ne?
Mit 3000 Bussen und Sonderzügen sind die Demonstrierenden angereist. Zum Protest aufgerufen haben Gewerkschaften, Christen, Pazifisten, Kommunisten. Alle sind sich an diesem Tag einig. Keine neuen Atomwaffen in Europa.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Friedlich ist die größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik am Abend in Bonn zu Ende gegangen. 250.000 bis 300.000 Menschen hatten sich in der Bundeshauptstadt versammelt, um für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren.
Bundeskanzler Helmut Schmidt, SPD, der den Beschluss eingefädelt hat, bekommt jetzt nicht nur Gegenwind von der Friedensbewegung, sondern auch aus der eigenen Partei. Sogar auf der Bühne der Großdemo.
Es kann doch wohl kein Naturgesetz sein, dass Ost und West in gleicher Weise die eigene Rüstung als unvermeidliche Nachrüstung deklarieren, während die Rüstung des jeweils anderen der größenwahnsinnige Versuch sein soll, ein ohnehin gewaltiges Übergewicht noch zu verstärken.
Er hat Eppler. Präsidiumsmitglied der SPD ist nicht der Einzige. Auch SPD-Parteichef Willy Brandt zeigt Verständnis für die Menschen, die gegen den NATO-Doppelbeschluss protestieren.
Weil nirgends in keinem Teil der Welt so viel atomare Zerstörungsmittel gelagert sind wie heute auf dem Boden beider deutscher Staaten.
Wie sollten sich die Menschen da keine Sorgen machen? Doch mit seiner Haltung tut Brandt seinem Parteifreund Helmut Schmidt keinen Gefallen. Der Bundeskanzler verteidigt den NATO-Doppelbeschluss gegen die Kritik aus den eigenen Reihen und denen der Demonstrierenden.
Ich werde mir das Wort Friedenspolitik und den Inhalt unserer Friedenspolitik von niemandem abhandeln lassen.
Bundeskanzler Helmut Schmidt gerät immer weiter unter Druck. Die westdeutsche Friedensbewegung wird stärker und erreicht inzwischen Bevölkerungsgruppen, die mit Demos normalerweise nichts am Hut haben. Auch das Unbehagen in der SPD wächst. Die Opposition aus CDU und CSU wirft Schmidt jetzt vor, seine Leute nicht im Griff zu haben. CDU-Chef Helmut Kohl steht ganz klar hinter dem NATO-Doppelbeschluss.
Wenn die Sowjetunion nicht bereit ist, Sicherheit in Europa durch Abrüstung herzustellen, dann müssen wir uns Sicherheit durch die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenwaffen verschaffen.
Im Oktober 1982, ein knappes Jahr nach der Demo im Bonner Hofgarten, stolpert Bundeskanzler Helmut Schmidt jedoch nicht über seine Haltung zur Stationierung von Atomwaffen, sondern über seine Wirtschaftspolitik. Die CDU-CSU fordert ein Misstrauensvotum. Mit Erfolg.
Ich stelle fest, der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Wie zu erwarten, hält die neue Regierung am NATO-Doppelbeschluss fest. Die SPD wendet sich jetzt offen der Friedensbewegung zu. Ende 1983 wird das Ultimatum für die Sowjetunion auslaufen. Sie konnte sich bislang nicht mit den USA auf Abrüstung einigen. Keine sowjetische Abrüstung bedeutet die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik. Also wieder eine Riesenfriedensdemo in Bonn. Diesmal mit Willy Brandt höchstpersönlich.
Über 70% der Menschen in der Bundesrepublik halten nichts davon, dass Deutschland und jetzt sage ich Deutschland und nicht nur Bundesrepublik, immer mehr vollgepackt wird mit atomarem Teufelszeug.
Am 22. November startet die Bundestagssitzung, auf der endgültig über die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westdeutschland abgestimmt werden soll. Ein Sonderparteitag der SPD kurz zuvor lässt keinen Zweifel mehr am Gesinnungswandel der Partei.
Die SPD lehnt die Stationierung von neuen amerikanischen Mittelstreckenraketen auf dem Boden der Bundesrepublik ab.
Auswirkungen hat das nicht mehr. Am 23. November 1983 beschließt der Bundestag mit den Stimmen von Union und FDP die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westdeutschland.
Sandra Döther war das darüber, was der NATO-Doppelbeschluss in Deutschland auslöste. Und jetzt springen wir nochmal zurück ins Jahr 1979, beziehungsweise noch ein bisschen weiter mit dem Historiker Philipp Gassert. Er war schon häufiger Gast in unserem Podcast. Hallo, Herr Gassert.
Hallo, Frau Orbach.
Herr Gassert, was war denn eigentlich die Grundlage dafür, dass man über diesen NATO-Doppelbeschluss überhaupt nachdachte? Wie war denn der Stand der Verhandlungen über atomare Waffen vor dem Dezember 1979?
Es hatte in den 1970er Jahren eine sehr starke Verhandlungslösung in Bezug auf Interkontinentalwaffen gegeben, die sogenannten SALT-Verträge. Danach kam aber nichts mehr. Das hing damit zusammen, dass es Modernisierungen gab auf beiden Seiten, was die atomaren Waffenarsenale anging, aber auch die konventionellen Waffen. All diese Verhandlungen, die gerieten nach dem Höhepunkt der Détente, der Entspannungspolitik der 1970er Jahre mit der KSZE-Abschlusskonferenz in Helsinki dann in die Krise. Es zeigten sich keine Fortschritte mehr. Wir haben einen Administrationswechsel in den USA von Ford zu Carter und dadurch stockten also die Verhandlungen zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt beziehungsweise der Sowjetunion auf der ganzen Ebene.
Dann gucken wir doch mal auf Deutschland, auf den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und seine Rolle bei der Entwicklung des NATO-Doppelbeschlusses. Denn dieser Beschluss war ihm ja sehr wichtig, richtig?
Der war ihm sehr wichtig, weil Helmut Schmidt argumentierte, dass die NATO auf allen Ebenen, also im konventionellen Bereich, im substrategischen, also Mittelstreckenbereich der nuklearen Abschreckung, aber eben auch im strategischen Bereich, irgendwie in einer Parität mit dem Warschauer Pakt stehen müsste. Und er sah eben, dass zwar konventionell es eine relativ ausgeglichene Lage in Europa gab, auch interkontinental zwischen den USA und der UdSSR es ein atomares Pakt gegeben hat, aber in diesem Mittelstreckenbereich und auch in dem Kurzstreckenbereich die NATO seit den 1960er Jahren zurückgefallen war. Und die große Befürchtung von Helmut Schmidt, wie übrigens auch anderer Bundeskanzler zuvor, war gewesen, dass Amerika sich aus seiner nuklearen Verteidigungsgarantie für Europa verabschieden könnte, wenn es eben keine amerikanischen Nuklearwaffen in Europa gibt, die die UdSSR unmittelbar bedrohen.
So, und dann kam er tatsächlich, der Doppelbeschluss. Am 12.12.1979 wurde der Doppelbeschluss gefasst. Können Sie vielleicht in Ihren Worten nochmal erläutern, was genau da drin stand?
Also Doppelbeschluss heißt eben, dass man einerseits anbietet, der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt in Verhandlungen über nukleare Mittelstreckenraketen einzutreten, sprich die UdSSR ihre SS-20 abrüsten soll und dafür dann die NATO darauf verzichten würde, 1983 eigene Mittelstreckenraketen zu stationieren, nämlich die Pershing 2 und Cruise Missiles, über die damals so viel gesprochen wurde. Also das war das Paket zu sagen, okay, wir bieten euch 4 Jahre Verhandlungen an und wenn bis dahin nichts passiert ist, dann rüsten wir auch auf, weil wir sehen eben diese SS-20 als Bedrohung Europas.
So, und 2 Wochen nach diesem Beschluss, da marschierte die Sowjetunion dann ja in Afghanistan ein. Bitte erklären Sie uns doch mal, welchen Zusammenhang das hatte.
Das hatte eigentlich keinen direkten Zusammenhang, außer den, dass sich der Kalte Krieg wieder verschärfte und die Sowjetunion sich unmittelbar bedroht sah durch die Übernahme der Macht durch islamistische Mujahedin, hinter denen man auch die USA vermutete in Afghanistan. Ja, Afghanistan war so eine Art Satellitenstaat gewesen, ähnlich wie Südvietnam früher für die Amerikaner. Und das war natürlich bedrohlich aus sowjetischer Sicht, aber das hatte keinen direkten Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss, sondern der Zusammenhang war eher einer, dass sich insgesamt die Verhältnisse zwischen Ost und West wieder verschärft haben.
Aber es war, was würden Sie nicht sagen, dass es eine Machtdemonstration schon war, der UdSSR?
Es war ein Zeichen, es war ein Signal. Die UdSSR wollte deutlich machen, dass sie auch in der dritten Welt, wie man damals noch sagte, ernst genommen werden muss als Supermacht, als Weltmacht. Und dass sie vor allem nicht akzeptiert, dass man an ihrer direkten Grenze ein gegnerisches Regime aufbaut. Ja, also es ist so ein bisschen, wie man früher dann in den 50er und 60er Jahren deutlich gemacht hatte, dass man in Polen, in der Tschechoslowakei und so weiter keine demokratische Entwicklung zulassen würde, die am Ende auf ein Ausscheren von Verbündeten aus dem östlichen Bündnis hinauslaufen könnte.
Mhm. Auch wenn dieser Zusammenhang nicht besteht, der NATO-Doppelbeschluss hatte ja immense Folgen, gerade auch in der deutschen Bevölkerung, das haben wir eben schon gehört. Und er hatte zum Beispiel auch Folgen für die SPD, da werden wir jetzt im Laufe der Folge noch drüber sprechen. Wenn wir jetzt mal gucken auf den Ablauf dieser Vierjahresfrist, hat der NATO-Doppelbeschluss funktioniert?
Naja, er hat in dem Sinne funktioniert, als dass die Stationierung tatsächlich kam und auch politisch durchgesetzt werden konnte. Die Verhandlungen in Genf scheiterten. Der Westen hat nachgerüstet, hat die Raketen aufgestellt. Also Helmut Kohl dann als Bundeskanzler beziehungsweise die entsprechenden Regierungschefs in den anderen westlichen Ländern haben sich durchgesetzt auf der ganzen Linie gegen die Friedensbewegung. Und es gab auch Mehrheiten in der Bevölkerung dafür. Das zeigten die Bundestagswahlen vom März 1983, die ja auch eine Raketenwahl gewesen sind. Insofern kann man sagen, ja, der Beschluss hat funktioniert. Die Nachrüstung kam und am Ende dann 4 Jahre später, 1987, ausgerechnet Ronald Reagan, der dann auf Mikhail Gorbatschow, den neuen Generalsekretär der KPdSU, zugeht und in diesem ENF-Vertrag im Grunde den Doppelbeschluss dann rückwärts macht, nun aber die beiden Seiten ihre nuklearen Mittelstreckenraketen abgerüstet haben.
Der Historiker Philipp Gassert war das. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Gassert.
Vielen Dank auch.
Matthias, nochmal zurück ins Jahr 1979. Erklär uns doch bitte mal, wie wurde der Beschluss im Parlament und auch in der Öffentlichkeit diskutiert?
Auf allen Ebenen sehr, sehr kontrovers. Im Parlament, da fangen wir mal an, gab es den Oppositionsführer, den späteren Bundeskanzler Helmut Kohl von der CDU. Der wollte den Beschluss umsetzen. Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD auch. Aber es gab Bedenken, zum Beispiel bei ehemaligen Ministern wie Erhard Eppler oder auch bei Schmidts Vorgänger als Bundeskanzler, nämlich Willy Brandt. Es sollte ja ein Beschluss mit zwei Seiten sein. Deshalb sagte der FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher, die CDU, die beachtet den Verhandlungsanteil zu wenig und die SPD den Nachrüstungsanteil zu wenig. Und nur die FDP betrachtet beide Seiten dieses Beschlusses gleichrangig und gleichwertig. Das war halt so durch die Parteibrille gesagt.
Bleiben wir aber mal bei der SPD, bei der Kanzlerpartei. Die wurde ja durch diesen Beschluss echt ziemlich gebeutelt.
Ja, das hast du jetzt sehr freundlich ausgedrückt. Das kann man genau so sagen. Man konnte den Eindruck haben, der Bundeskanzler, also Helmut Schmidt, der sei ein Außenseiter in der Partei. Nachdem er nämlich abgewählt worden war durch ein konstruktives Misstrauensvotum am 1. Oktober 1982 und damit dann Helmut Kohl auch Bundeskanzler wurde, gab es im November 1983 in Köln einen wirklich denkwürdigen SPD-Parteitag. Da nämlich rechnete die SPD mit ihrem eigenen ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt ab und stimmte nahezu geschlossen gegen den NATO-Doppelbeschluss. Und das war für die Partei ein Desaster.
Den Zustand der SPD zu dieser Zeit, den gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an mit Dr. Jan Hansen. Er ist USA- und Europaspezialist für das 19. und 20. Jahrhundert von der Humboldt-Universität Berlin. Hallo, Herr Hansen.
Hallo, Frau Orbach.
Herr Hansen, warum wollte denn die Parteibasis dem Kanzler beim Thema NATO-Doppelbeschluss nicht mehr folgen?
Ich glaube, zuerst müssen wir uns klar machen, dass der NATO-Doppelbeschluss ein politisch sehr fragiles Konstrukt war. Die NATO erklärt, neue Raketen zu stationieren, falls die Sowjetunion ihre eigenen Raketen, die berüchtigten SS-20-Raketen, nicht entfernte. Und das entsprach ja auch durchaus der geltenden NATO-Doktrin, Abschreckung durch militärische Stärke und gleichzeitig diese Politik der Entspannung. Und das war auch der Kern des sicherheitspolitischen Denkens von Helmut Schmidt, dem Bundeskanzler, der den Doppelbeschluss ganz wesentlich herbeigeführt hatte. Und diese Fragilität des Beschlusses wurde spätestens 1980, 81 offensichtlich, als sich die Ost-West-Beziehungen dramatisch verschlechterten, ausgelöst durch den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan Ende 79 und die Wahl von Reagan zum US-Präsidenten etwa ein Jahr später. Schmidt blieb ein vehementer Verfechter der Politik des Doppelbeschlusses, aber eben seine Partei mochte ihm immer weniger folgen. Und ich sehe drei Gründe für diesen innerparteilichen Widerstand. Mhm. Eine einfache Erklärung für die Kritik aus der SPD ist, dass viele Kritiker die Verschlechterung der Ost-West-Beziehungen nicht hinnehmen wollten, weil sie die Erfolge der Ostpolitik aus den 70er Jahren gefährdet sahen, ein nukleares Wettrüsten verhindern wollten. Es gibt aber, glaube ich, noch eine weitere Ebene. Und zwar brachte dieser Doppelbeschluss in den frühen 80er Jahren die Frage nach dem Stellenwert von Antimilitarismus in der Arbeiterbewegung wieder neu an die Oberfläche. Das heißt, es ging um die grundsätzliche Frage, ob die Partei den Frieden durch militärische Stärke oder durch Entspannung und Abrüstung allein anstreben sollte. Und ich glaube, ein Rückblick in die Geschichte zeigt eine ganze Reihe von Parallelen. Ich denke an die Burgfriedenspolitik von 1914, also den Beginn des Ersten Weltkrieges, als die SPD in dieser Atmosphäre der nationalen Hochstimmung den Kriegskrediten im Reichstag zustimmte, was dann später zur Abspaltung der USPD, der unabhängigen sozialdemokratischen Partei, führte. Und selbst das Godesberger Programm von 1959 war nicht so ganz klar in dieser Frage, weil es eben die Forderung nach Landesverteidigung kombinierte mit der Forderung nach Abrüstung, ohne ganz klar zu sagen, wie dieses Spannungsverhältnis aufzulösen sei. Und drittens war die SPD natürlich stark von gesellschaftlichen Wandlungsprozessen beeinflusst. Wir haben den Aufstieg der Friedensbewegung als Massenphänomen in den frühen 80er Jahren, der sich direkt auf die Partei auswirkte, insbesondere die Basis. Und an der Basis war die Sozialdemokratie tatsächlich überhaupt nicht mehr klar von der Friedensbewegung unterscheidbar. Wir haben den Aufstieg der Grünen, die ihre Erfolgsgeschichte beginnen in diesen Jahren. Das heißt, ein neuer politischer Konkurrent tritt auf die politische Bühne, sodass wir wirklich sagen können, dass die Parteibasis, die Jungsozialisten, also die Jusos, die Frauen in der SPD sich sehr stark mit diesen sozialen Bewegungen identifizierten und sehr empfänglich waren für diese Ablehnung von Atomwaffen, die ja im Grunde auch in der Kontinuität zur Kritik an der zivilen Nutzung der Atomenergie stand.
Jetzt sind wir ein bisschen abgetaucht in die Geschichte der SPD. Herr Hansen, ich würde gerne mal auf den NATO-Doppelbeschluss zurückkommen und auf diese Zeit. Würden Sie das auch so einschätzen, dass tatsächlich Bundeskanzler Schmidt zum Außenseiter in seiner Partei wurde? War der da ganz allein?
Er wurde immer stärker zum Außenseiter. Er war bestimmt kein Außenseiter, solange er Bundeskanzler war. Also die sozialliberale Koalition ist ja im September 82 gescheitert. Mhm. Aber danach ist er ganz schnell zum Außenseiter geworden. Da haben sich die Mehrheitsverhältnisse in der SPD rasch gewandelt.
Warum würden Sie sagen, war das so schwierig, in diesem Punkt irgendwie zusammenzufinden?
Ich glaube, Schmidt hatte das Heft des Handelns nicht mehr selber vollständig in der Hand. Er war abhängig von den Verhandlungen zwischen den Supermächten über die Mittelstreckenraketen in Genf, von der US-Regierung unter Reagan. Und diese internationalen Beziehungen waren schlichtweg nicht günstig für ein erfolgreiches Verhandlungsergebnis. Na, wir wissen, dass Schmidt sich versuchte, als Vermittler zwischen den Supermächten zu inszenieren, um die US-Regierung zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen. Er hat auch versucht, seine eigene Partei zu disziplinieren mit der Drohung, mit Rücktritt. Er hat versucht, Kritik an der US-amerikanischen Politik aus der SPD, Kritik, die ausgesprochen polemisch war, einzudämmen. Und das ging eben ziemlich lange gut. Die Regierungsverantwortung wirkte disziplinierend, aber dann das Ende der sozialliberalen Koalition hat dann eben vieles geändert und war wirklich so ein Wendepunkt, dass die Partei sich von Schmidt abgewendet hat.
Ja, Sie haben gerade gesagt, Schmidt versuchte sich als Vermittler zu inszenieren. Fanden Sie das nicht glaubwürdig?
Ich glaube, es war sehr glaubwürdig. Und das hat auch nicht nur Schmidt getan. Viele andere aus seiner Partei haben was Ähnliches versucht. Willy Brandt, der SPD-Vorsitzende, Egon Bahr, der SPD-Bundesgeschäftsführer. Wir können wirklich so eine SPD, in der Literatur wird das als Nebenaußenpolitik bezeichnet sehen. SPD-Politiker, die nach Washington in andere Hauptstädte reisen, nach Moskau und versuchen da was zu bewegen und die Supermächte zu Verhandlungen, zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen. Ich glaube, das war sehr ernsthaft.
Mhm. Wenn wir nochmal auf die SPD jetzt wirklich konkret gucken, glauben Sie, dass dieser Konflikt über den NATO-Doppelbeschluss nur ein innerparteilicher Konflikt war? Oder würden Sie sagen, dass das, was da in der SPD passierte, tatsächlich auch ein bisschen eine gesellschaftliche Debatte widerspiegelte?
Ich denke, dass es sich weit mehr als nur um einen innerparteilichen Konflikt handelte. Und ich glaube, was die SPD so bemerkenswert und so interessant macht in den frühen 80er Jahren, ist, dass sich in ihren Reihen beinahe alle gesellschaftlichen Positionen widerspiegelten. Wir haben Befürworter wie Helmut Schmidt, ne, der Positionen vertrat, die wir sonst in der Bundeswehrführung finden, in der CDU/CSU. Auf der anderen Seite haben wir aber seine Gegner wie Erhard Eppler, der zu einer Galionsfigur der Friedensbewegung wurde. Wir haben Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine, die ganz vehement gegen den Kurs von Schmidt agitiert haben. Und diese Bandbreite, glaube ich, macht die Partei sehr interessant und zeigt, dass es eben tatsächlich ein Spiegel gesamtgesellschaftlicher Debatten war.
Helmut Schmidt wurde ja dann schlussendlich auch abgewählt durch ein konstruktives Misstrauensvotum am 1.10.82. Dann gab es im Jahr drauf den SPD-Parteitag in Köln. Können Sie uns mal schildern, was da los war?
Das war ein sehr bemerkenswertes Ereignis. Und ich habe mir einige Zeitungsartikel angeschaut, die unmittelbar nach diesem Parteitag erschienen sind. Also für diese Zeitung, die FAZ, die Süddeutsche, symbolisierte dieser Parteitag wirklich einen klaren Bruch mit der Politik von Schmidt. Und wir haben tatsächlich nur 14 Delegierte, die für die Logik des Doppelbeschlusses, also für die Raketenstationierung stimmten. Und selbst Willy Brandt, der SPD-Vorsitzende, wandte sich gegen Schmidts sicherheitspolitischen Kurs. Und man konnte auf diesem Parteitag wirklich das zerrüttete zwischenmenschliche Verhältnis zwischen Schmidt und Brandt wie unter einer Lupe beobachten. Es scheint wirklich dramatisch gewesen zu sein, wenn man diesen Berichten trauen kann.
War das denn wirklich nur ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Schmidt und Brandt oder ging das tiefer in die Partei rein?
Das ging sehr tief in die Partei rein und ich würde wahrscheinlich zwei Folgen hervorheben. Also erstens markiert dieser Parteitag wirklich für die SPD einen Aufbruch zu neuen sicherheitspolitischen Ufern. Auf diesem Parteitag wurde das Konzept der gemeinsamen Sicherheit beispielsweise diskutiert, das von Egon Bahr erarbeitet worden war und das große Teile der Partei mittlerweile teilten. Und dieses Konzept war wirklich relativ radikal für die SPD, weil es eine Abkehr von der Abschreckungsstrategie vorschlug und eine atomwaffenfreie Zone in Deutschland, in der Bundesrepublik Zentraleuropa installieren wollte. Und das war wirklich was, glaube ich, was tief in die Partei hineinreichte und woran man sehen kann, wie sehr dieser Konflikt die Partei aufwühlte. Mhm. Und natürlich ist dieser Parteitag auch gewissermaßen der Abschluss der Annäherung der SPD an die Friedensbewegung und auch an die Grünen. Und die Partei war tatsächlich in diesem Herbst kaum noch von der außerparlamentarischen Bewegung zu unterscheiden. Also die SPD wirklich trug die Friedensbewegung mit. Und ich habe in meinen Forschungen im Archiv Materialien gefunden, die zeigen, dass im Erich-Ollenhauer-Haus, also der Parteizentrale, ein Referent, der für Abrüstung zuständig war, tatsächlich auch gleichzeitig Mitarbeiter im sogenannten Koordinationsausschuss der Friedensbewegung war. Also wir haben auch personelle Überschneidungen zwischen dem Parteivorstand und der Friedensbewegung.
Herr Hansen, zum Abschluss würde ich gerne mit Ihnen sprechen, wenn Sie sich heute die SPD ansehen. Würden Sie sagen, dass da große Geschlossenheit herrscht? Hat sich die Partei von dieser Zerreißprobe damals erholt?
Das ist eine gute Frage. Ich bin Historiker und kann eigentlich nur in die Vergangenheit schauen. Ich würde sagen, die SPD hat die unmittelbaren Konflikte überwunden und den sicherheitspolitischen Streit relativ bald beigelegt. Es ist auch erstaunlich, wie schnell Helmut Schmidt nach seinem Rückzug wieder äußerst populär wurde. Aber ich glaube, man kann dennoch nicht von einer vollständigen Erholung sprechen, weil unter der Oberfläche wirklich das alte Problem der SPD weitergestand. Also die Spannungen zwischen reformistischer und revolutionärer Politik, also zwischen Pragmatismus und Opposition. Und ich glaube, diese Grundspannung trat erneut sehr deutlich zutage in den Auseinandersetzungen um die Agenda 2010 in den frühen 2000er Jahren. Und von diesen Konflikten hat sich die Partei vermutlich noch viel weniger erholt.
Dr. Jan Hansen war das. Er ist USA- und Europaspezialist von der Humboldt-Universität in Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Hansen.
Vielen Dank, Frau Orbach.
Matthias, wir haben es ja jetzt schon gehört in dieser Folge. 1979 und 1980 gab es, was unser Thema angeht, zwei wichtige Ereignisse. Erstmal marschierte die Sowjetunion in Afghanistan ein. Das war 1979, Ende des Jahres. Und im Jahr drauf wurde der Republikaner Ronald Reagan im November 1980 zum neuen US-Präsidenten gewählt. Wie wirkten sich diese beiden Ereignisse aus?
Ich sage jetzt mal im Nachhinein betrachtet extrem negativ. Der Einmarsch in Afghanistan, der bestätigte die Befürworter des Doppelbeschlusses, die UdSSR nämlich, zeige sich von seiner imperialistischen Seite und zeige eben, wie brutal dieses kommunistische System vorgehe. Ronald Reagan, der war ein strammer Antikommunist und er initiierte massive Aufrüstung. Er wollte das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens zugunsten der USA und somit zugunsten des Westens beenden. Und von ihm stammt die Initiative SDI, das war so etwas wie Krieg im Weltall. Also es stand nicht gut um den Frieden, weil überall die sogenannten kalten Krieger am Start waren.
Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, wie sah es zu der Zeit eigentlich in der DDR aus? Hat die DDR eigentlich die Friedensbewegung unterstützt?
Naja, also die DDR war ein Anhängsel der UdSSR und es wurde auch immer wieder behauptet, dass die DDR diese Friedensbewegung unterstützt habe. Da floss natürlich kein Geld, das wäre ja zu profan gewesen, aber es gab Verlage, die von der SED unterstützt wurden, die druckten günstig Flugblätter und Bücher. Statements aus osteuropäischen Hauptstädten verwiesen auch auf die Bedeutung der Friedensbewegung. Das war ja aber auch klar, weil der Osten und die Friedensbewegung, die wollten keine atomaren Mittelstreckenwaffen des Westens, zumal die in Deutschland stationiert werden sollten.
Jetzt werfen wir einen intensiveren Blick mal in den Osten mit Dr. Michael Plötz. Er ist Historiker am Institut für Zeitgeschichte und Experte für den Kalten Krieg. Hallo, Herr Plötz.
Guten Tag.
Wir haben schon mehrfach in dieser Sendung darüber gesprochen, dass die UdSSR in den 70er Jahren massiv aufgerüstet hat. Aber warum war das denn überhaupt so, Herr Plötz?
Die UdSSR sah sich als revolutionäre Macht. Also sie sah sich als die Führungsmacht des sozialistischen Lagers und ging davon aus, dass die Welt sich in einem revolutionären Weltprozess befindet, in dem die Ablösung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung durch die sozialistische stattfindet. Da gab es dann ihrer Meinung nach drei revolutionäre Hauptströme. Das war die Arbeiter- und kommunistische Bewegung und die nationale Befreiungsbewegung in der Dritten Welt. Also sie war keine Status Quo-Macht, sondern sie sah sich selbst revolutionär. Und sie hat es zwar auch etwas verschleiert, aber man sieht es doch recht klar. Also es gab dann eine große Kommunikation innerhalb der kommunistischen Parteien, zum Beispiel 1969 bei der Konferenz der kommunistischen Arbeiterparteien in Moskau. Da wurde dann praktisch die Strategie für die 70er Jahre, also für das Entspannungsjahrzehnt festgelegt. Das war dann eine Mischung zwischen Hochrüstung, mit der sozusagen die militärischen Möglichkeiten des als wesenhaft aggressiv begriffenen Klassengegners zurückgedrängt werden sollten, und Friedenskampf, mit dem man sozusagen ja die Widerstandsfähigkeit der westlich kapitalistischen Gesellschaften brechen wollte.
Also das heißt, das strategische Kalkül der sowjetischen Politik in den 70er Jahren war mehr oder weniger eine Revolution der Weltordnung.
Ja, sie wollten die Weltordnung umstürzen. Sie sahen das auch als natürlichen Prozess, aber eben auch als ein Prozess, der gestaltet werden musste. Und sie hatten auch die Konkurrenz zu China als Vormacht des kommunistischen Lagers und mussten da sozusagen auch ihrer weltweiten Gefolgschaft beweisen, dass diese sozusagen keine Revisionisten waren oder vom wahren Glauben abgefallen.
Wie war denn zu dieser Zeit eigentlich das deutsch-sowjetische Verhältnis?
Das deutsch-sowjetische Verhältnis befand sich ja in einer Neuordnung. Also die Bundesrepublik hatte festgestellt, dass der Kalte Krieg in eine Sackgasse führt und war deswegen an der Entspannungspolitik interessiert. Man wollte die deutsche Teilung aufweichen. Also was die Bundesrepublik auf keinen Fall wollte, war so eine Nordkorea-Südkorea-Entwicklung. Dadurch war sie aber auch erpressbar, weil die Sowjetunion das, was die Bundesrepublik für die Menschen der DDR erreichen konnte, jederzeit zurückschrauben konnte. Deswegen war die Bundesrepublik auch nicht wirklich an dem Konflikt mit der UdSSR um die Aufrüstung interessiert. Es war ein Konflikt, der auf die Bundesrepublik herunterkam, weil insbesondere Schmidt gesehen hat, dass das militärische Kräfteverhältnis nicht weiter zu Ungunsten des Westens erodieren darf.
Und der NATO-Doppelbeschluss kam am 12.12.1979 dann. Änderte der irgendwas am deutsch-sowjetischen Verhältnis? Wie haben Brezhnev und Schmidt miteinander gesprochen darüber? Haben sie gesprochen über diesen Beschluss?
Sie haben im Vorfeld über strategische Fragen gesprochen, also in den Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland haben wir im Jahrgangsband 78 ein sehr interessantes Gespräch zwischen Schmidt und Brezhnev während Schmidts Deutschlandreise. Da sprechen sie auch über militärische Fragen und Brezhnev geht es sehr offensiv an. Also er wirft der Bundesrepublik vor, dass sie Milliarden für Rüstung ausgebe. Das sei alles absurd, weil die Sowjetunion eine Macht des Friedens ist. Es würde sogar in ihrer Verfassung stehen. Er mokiert sich über die Amerikaner. Da sagt er, die Gespräche mit den USA würden unmöglicher, ja beinahe unverschämterweise in die Länge gezogen. Also es geht um Sol 2, um die strategischen Kernwaffen. Und Schmidt reagiert eigentlich relativ defensiv, trägt dann aber seine Besorgnisse wegen der russischen, der sowjetischen Panzerrüstung vor und auch insbesondere wegen der Grauzone und der SS-20-Raketen.
Bleiben wir mal bei diesem Stichwort Macht des Friedens, was Sie da gerade haben fallen lassen, als was Brezhnev ja die Sowjetunion bezeichnet hat. Denn zwei Wochen nach dem NATO-Doppelbeschluss, da marschierte die Sowjetunion ja in Afghanistan ein. Was sagt uns denn dieser Einmarsch 1979 über das sowjetische Verhältnis zum Einsatz von militärischer Gewalt?
Also die Sowjetunion hat sich nicht leicht getan mit diesem Einmarschbeschluss. Der fällt auch in eine Zeit, in der Brezhnev als Führer zunehmend krankheitsbedingt ausgefallen ist. Also er wurde so im Küchenkabinett von KGB-Chef Andropow und Verteidigungsminister Ustinow ausgekocht. Sie haben bis zum Schluss gezögert, aber dann hat Ustinow offenbar die Sache entschieden, indem er gesagt hat, in Afghanistan gibt es nichts, was uns standhalten kann, was auch in gewisser Weise stimmte. Dann haben sie da ihre kommunistische Klientelregierung gestürzt und ihren mitgebrachten Präsidenten Babar Kamal eingesetzt. Also es war einfach eine Situation, in der sie die Macht hatten, gewaltsam Veränderungen zu blockieren, die ihnen nicht gepasst haben.
Würden Sie denn sagen, dass es eine direkte Verbindung gab zum NATO-Doppelbeschluss?
Ich würde sagen, es gab keine. Es gab ja im Vorfeld des NATO-Doppelbeschlusses dann auch eine Abkühlung der Beziehungen. Es gab ja dann Mitte 1979 noch den Abschluss des Sol-2-Vertrages, bei dem Carter einen sehr schwachen Eindruck machte, also der amerikanische Präsident. Er versuchte da Brezhnev zu umarmen und die USA befanden sich damals auch in einer sehr schwierigen Phase. Wir hören uns ja die iranische islamische Revolution, die Geiselnahmen in Teheran, also die Weltpolitik war insgesamt im Abkippen begriffen.
Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über das Deutsch oder das Verhältnis der Bundesrepublik zur Sowjetunion. Ich würde abschließend ganz gerne nochmal Sie fragen, wie hat denn die DDR eigentlich reagiert auf den NATO-Doppelbeschluss?
Ja, die offizielle DDR-Führung war ja sozusagen der Musterschüler im Warschauer Pakt. Wenn man diese Warschauer Pakt-Tagungen anguckt, da hält immer der sowjetische Vertreter das Leitreferat. Dann die DDR walzt das da noch musterschülerhaft aus. Die Polen und Tschechen, die sind so ein bisschen, nicht so ganz bei der Sache. Und der Rumäne Ceausescu, der kritisiert dann alles ganz heftig, weil er sieht, dass diese Rüstungspolitik, die sie betreiben, sie in den Konflikt mit dem Westen stürzt. Die DDR kritisiert natürlich den Doppelbeschluss heftig und setzt da auch ihre westdeutschen Vorfeldorganisationen gegen in Bewegung, also die DKP, die SEW in Berlin und diese ganzen anderen Vorfeldorganisationen, das COFAZ und so weiter und so fort. Honecker selbst taktiert eigentlich ganz gut. Also er verbucht einen ziemlichen Einflussgewinn. Die westdeutschen Politiker pilgern zu ihm und wollen mit ihm sprechen. Und er steigt sozusagen auch zu so einem Politiker mit gesamtdeutscher Wirkungsmacht auf. Was den Sowjets dann aber zu weit geht, insbesondere dann 1984, nachdem die Stationierung durchgeführt ist, will Honecker in die Bundesrepublik reisen und dieses sowjetische Politbüro verbietet ihm das. Der Chef seiner internationalen Abteilung Axen meint dann noch, es sei aber nicht nur so, dass die Bundesrepublik die DDR beeinflusst, die DDR beeinflusst auch die Bundesrepublik. Aber das wollen sie nicht hören, dann streichen sie diesen Besuch, weil sie das auch als Möglichkeit sehen, die Bundesrepublik zu bestrafen.
Dr. Michael Plötz war das, erste Historiker am Institut für Zeitgeschichte und Experte für den Kalten Krieg. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Plötz.
Ja, danke schön.
Matthias, zum Schluss dieser Folge gehen wir nochmal in die Nachbetrachtung. Also, der NATO-Doppelbeschluss hat funktioniert und die Kritiker hatten Unrecht, oder?
Ja, also im Nachhinein muss man sagen, er hat funktioniert. Es gab zwar eine Nachrüstung, 120 Pershing-2-Raketen wurden in der Bundesrepublik aufgestellt, aber der Abschreckungseffekt, der war so groß, zumindest groß genug, dass eben diese Waffen nicht zum Einsatz gekommen sind. Aber die Kritiker hatten eben irgendwie auch recht, denn immer mehr Waffen machen auch keinen Sinn. Sie kosten ein immenses Geld und sie verrosten, wenn sie nicht eingesetzt werden. Da wir das nicht wollen, dass sie eingesetzt werden, müssen wir sie eines Tages verschrotten und damit verschrotten. schrotten wir auch die Anschaffungskosten. Das ist aber die Logik der Abschreckung, die wir jetzt wieder aktivieren, indem wir die Rüstungsausgaben deutlich erhöhen, in der Hoffnung, die Waffen, die wir anschaffen, niemals einsetzen zu müssen.
Ja, dieser Hoffnung schließe ich mich an. Und übrigens danke ich dir auch nochmal dafür, dass du in weiser Voraussicht auf diese Folge heute 1983 im Hofgarten warst, um schon mal zu recherchieren für uns.
Das habe ich gerne gemacht.
Das war eine Stunde History zum NATO-Doppelbeschluss von 1979. Ich bin Steffi Orbach und in der nächsten Folge mit Markus. Da geht es um die Gründung der Unidad Popular in Chile am 17.12.1969. Macht's gut, bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.